Ein Mann, ein Wort, die Wahrheit. Klar, präzise, auf den Punkt gebracht. Dann noch ein Gleichnis und zum Abschluss eine Handvoll Wunder. Fertig ist eine gute Predigt. Ich beschreibe einfach nur gerade, was Jesus vor 2000 Jahren gemacht hat. Gehen wir in Gedanken mal zurück in diese Zeit, wo Jesus auf der Erde gelebt hat. Es war eine Zeit von vielen politischen Unruhen, die von Umbrüchen geprägt war. Eine Zeit, in der das Volk Israel von den Römern unterdrückt wurde. Eine Zeit, in der sie sich nichts sehnlicher gewünscht haben als den von Propheten jahrhundertelang angekündigten Messias, der sie politisch auch vor allem wieder in Freiheit führt. Eine Zeit, in der sie auf Befreiung gewartet haben. Und dann kommt auf einmal dieser Jesus, wie gesagt, vor 2000 Jahren. Er hält die krassesten Predigten, heilt, befreit. Und viele Leute checken es einfach nicht, dass dieser Jesus der Messias ist, von dem die Propheten in der Bibel gesprochen haben. Hätten wir Jesus damals in Verbindung gebracht mit dem Messias, der im damaligen Alten Testament beschrieben war? Hätten wir uns damals die Prophetien vor Augen gehalten und jahrelang immer wieder danach Ausschau gehalten, wo und wann die in Erfüllung gehen können? Die umfangreichsten Prophetien über Jesus finden wir im Buch Jesaja. Und ganz allgemein gesprochen, durch Prophetien macht Gott uns aufmerksam auf das, was er vorhat. Er zeigt uns seine Absichten. Sie sind wie Ankündigungen, wie eine Vorschau. Ja, man könnte schon fast sagen, wie so ein Trailer auf einen neuen Kinofilm. Und im Buch Jesaja finden wir einige von solchen Trailern. Einen von diesen Trailern liest Jesus ein paar hundert Jahre später selber in der Synagoge vor und erklärt, dass er der dazugehörige Film ist. In ihm ist die Prophetie in Erfüllung gegangen. Da lesen wir in Lukas Kapitel 4, Vers 16 bis 21. So kam er auch nach Nazareth, also Jesus, wo er aufgewachsen war und ging wie gewohnt am Sabbat in die Synagoge. Als er aufstand, um vorzulesen, reichte man ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er öffnete sie und fand die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Dann schloss er die Buchrolle, gab sie dem Synagogendiener und setzte sich. Die Augen aller in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Dann begann er ihnen darzulegen: Heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt. Ein Trailer, ein Film. Heute beginnt die Adventszeit. Eine Zeit, in der traditionell zwei Aspekte eigentlich wichtig sind. Zum einen wollen wir feierlich daran denken und feiern, dass Jesus Mensch geworden ist. Zum anderen ist es die Erwartung, dass Jesus auch wiederkommen wird. Nochmal, um das Reich Gottes vollständig wiederherzustellen. Im Moment leben wir in so einer Zeit, wo es schon angebrochen ist, aber noch nicht fertig, noch nicht vollendet. Und in dieser Adventszeit wollen wir uns, wie Birgit auch schon gesagt hat, mit dem Buch Jesaja beschäftigen, was eben auch ganz viel eben durch diese Jesus-Prophetien mit Advent zu tun hat. Und so möchte ich als Start in diese Serie heute Morgen über zwei Fragen eigentlich sprechen. Zum einen mal ein bisschen anschauen, wer war Jesaja eigentlich? Und warum wurden eigentlich die Prophetien über den Messias damals zu der Zeit Jesu nur von ein paar Leuten ernst genommen und wahrgenommen? Der Name Jesaja bedeutet so viel wie Jahwe hat geholfen. Und wenn man das so im Licht von den Prophetien anschaut, die er auch über Jesus bekommen hat, dann scheint der Name auch irgendwie Programm zu sein. Jahwe hat geholfen. Ja, er sendet den Messias, den Erlöser dieser Welt, der die Schuld der Menschen auf sich nimmt und uns in Freiheit führt. Jesaja tritt damals, also ungefähr 700 Jahre vor Christus, im Südreich Juda auf. Israel ist damals in zwei Teile geteilt. Und er hat ungefähr 40 Jahre als Prophet gearbeitet. Und zwar ungefähr 740 bis 701 vor Christus. Er ist der Sohn des Amos, stammt aus Jerusalem, ist verheiratet mit einer Prophetin. Und er scheint irgendwie auch aus einer wohlhabenden Familie zu kommen. Das wird ein bisschen daran deutlich, dass er relativ freien Zugang auch zum Königshaus hat. In den 40 Jahren, wo er als Prophet gearbeitet hat, hat er viel aufgeschrieben. Und er hat höchstwahrscheinlich die ersten 39 Kapitel von dem Buch geschrieben. Wahrscheinlich. So ganz sicher ist man sicher nicht, aber wie gesagt, da ist viel von ihm drin. Die restlichen 27 Kapitel sind zum Teil deutlich neuer. Und insgesamt ist das Buch so über einen Zeitraum von ungefähr 150 bis 200 Jahren geschrieben worden. Gerade in den späteren Kapiteln sind Ereignisse, die vorausgesetzt werden, dass sie schon stattgefunden haben, die viel später waren, als Jesaja eigentlich gelebt hat. Also daran macht man es fest, dass es vermutlich mehrere Autoren hat. Eigentlich wird daran schon an einem einzigen Buch sichtbar, dass die Bibel viele Schreiber hat, aber nur einen Autor. Man ist ja sich im Klaren darüber, dass die Bibel, jedes Buch irgendwie auch von anderen Leuten geschrieben ist. Aber eigentlich haben wir ein Buch von einem Autor, nämlich Gott. In dem langen Auftreten als Prophet erlebt Jesaja vier verschiedene Könige in Juda. Er fängt seinen Dienst an unter König Usia, der folgt Gott. Dann kommt König Jotham, der folgt Gott auch, duldet aber im Volk relativ viel Götzendienst. Den dritten König, den Jesaja erlebt, ist König Ahas, der auch irgendwie an Gott glaubt, aber ihm nicht richtig vertraut. Und später in seinem Leben etablierte er auch einige satanische Kulte im Land. Der vierte König Hiskia schließlich ist jemand, der sehr weise ist, sehr sich an Gott orientiert, die ganzen Kulte ausräumt und auf Gott vertraut. Und von ihm wird beschrieben, dass er das tut in einer Art, die seinesgleichen sucht. Vier Könige, vier unterschiedliche mit viel politischem Umbruch, mit Bedrohung, nachher auch mit Verschleppung ins Exil und so weiter. Ich möchte eine Situation mal rausgreifen, die Jesaja erlebt mit dem König Ahas, also mit dem dritten König, den er erlebt. Weil ich glaube, dass wir da diesen Fragen, die ich eben gestellt habe, so warum kann es sein, dass Menschen die Prophetie über Jesus nicht so ganz annehmen können, und in Verbindung bringen mit Jesus selber, dass wir da einen Zugang zu finden können. Und ich lese aus Jesaja Kapitel 7, erstmal die Verse 2 bis 4. Da wurde dem Hause David angesagt, die Aramäer haben sich gelagert in Ephraim. Da bebte ihm das Herz und das Herz seines Volkes, wie die Bäume im Walde beben vom Winde. Aber der Herr sprach zu Jesaja, geh hinaus, Ahas entgegen, du und dein Sohn Shear-Jashub an das Ende der Wasserleitung des oberen Teiches, an der Straße beim Acker des Walkers. Und sprich zu ihm, hüte dich und bleibe still, fürchte dich nicht und dein Herz sei unverzagt vor diesen beiden Brandscheiten, die nur noch rauchen, dem glühenden Zorn Rezins und der Aramäer und des Sohnes Remalias. Ich lasse ein paar Verse weg. Lesen Vers 7 weiter. So spricht Gott der Herr, dass, also der Angriff, den Ahas sieht, soll nicht bestehen und wird nicht geschehen. In Vers 9 kommt dann dieser markante Ausspruch von Jesaja, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Glauben heißt aber nicht, einfach nur für wahr halten, dass es Gott gibt. Irgendwo, irgendwie. Glauben bedeutet, Gott zu vertrauen. Und das geht nur in einer Beziehung. Es geht nicht auf Distanz. Und so wie Jesaja Ahas zum Gottvertrauen aufruft, so können wir den Text heute auch für uns sehen als Gottes Werben für eine Beziehung zu ihm. Komm näher, vertrau mir. Ist das nicht auch Teil der Adventszeit? Gott wirbt für eine Beziehung zu ihm. Die ganze Bibel ist voll damit. Etwas spitz formuliert, würde ich sagen, ist die Bibel eine einzige Werbung. Mit der einen Botschaft, komm zurück in die Beziehung zu mir. dann habt ihr das wahre Leben, weil ihr in dem Gegenüber zu mir seid, zu dem ich euch geschaffen habe. Es ist aber keine aufdringliche Werbung. Manchmal ist sie so ein bisschen versteckt und wir müssen genauer hinschauen. Und erst dann entdecken wir sie. Es ist mehr wie ein Umwerben von uns Menschen. Und hier im Text umwirbt Gott Ahas, indem er ihm zeigt, Ahas, komm mal runter von deinem Stress, vertrau mir, ich mache es für dich. War das für Ahas eindeutig? Nein. Ist Gottes Reden allgemein immer für alle direkt eindeutig? Nein. Trotzdem redet Gott immer wieder. Durch die Bibel, durch andere Menschen, durch Träume, Bilder, Worte, was auch immer. Und ich beobachte bei mir wie auch bei anderen, dass wir Gottes Reden nicht immer mit unserem Leben direkt in Verbindung setzen. Manchmal ist das wie so, ja, ist nett, dass Gott das gesprochen hat. Und was hat das jetzt mit mir zu tun? Und erst manchmal im Rückspiegel entdecken wir, oh ja, das war irgendwie Gott, der da zu uns geredet hat und hätten wir besser mal zugehört. Und wenn wir dieses Reden haben, passiert es ja auch so schnell, dass wir unsere eigenen Vorstellungen haben. Also unsere Vorstellung. Wir stellen etwas vor uns und können nicht durchschauen. Wir sehen nicht Gott dahinter, sondern unsere Vorstellung. Ich lese weiter in Kapitel 7 vom Vers 10 bis 14. Der Herr sprach weiter zu Ahas und sagte, er bitte dir ein Zeichen vom Herrn, deinem Gott, sei es tief zur Unterwelt oder hoch nach oben hin. Ahas antwortete, ich werde um nichts bitten und den Herrn nicht versuchen. Da sagte er, hört doch, Haus Davids, genügt es euch nicht, Menschen zu ermüden, dass ihr auch noch meinen Gott ermüdet? Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau hat empfangen, sie gebiert einen Sohn und wird ihm den Namen Immanuel geben. Irgendwie ein Stück weit doch eine komische Situation. Ahas ist bedroht von feindlichen Armeen. Jesaja kommt, sagt ihm, vertraue Gott, er wird dich da durchführen, er wird diesen Angriff abwenden. Und dann geht Jesaja sogar noch einen Schritt weiter und sagt, du kannst von Gott ein Zeichen fragen, dass er das als Bestätigung sendet für dich, dass du daran festmachen kannst, dass Gott das wirklich gesprochen hat. Und Ahas sagt, relativ fromm könnte man ja sagen, ah nee, ich will Gott nicht auf die Probe stellen, heute nicht, bin so ein bisschen vorsichtig. Ich entdecke da auch so ein bisschen manchmal meine eigene Frömmigkeit dran, so nee, wer bin ich, ne, dass ich das Gott fragen kann. Als ich den Text so zum ersten Mal gelesen habe, kamen mir zwei Fragen. Was genau war eigentlich der Fehler, den Ahas hier gemacht hat, als er kein Zeichen von Gott wollte? Und warum hat Gott Ahas trotzdem ein Zeichen gegeben? Und ich meine, nicht irgendeins, es war eine persönliche Prophetie über den Messias. Zunächst klingt die Aussage ja irgendwo nett und fromm. So, ich will Gott nicht auf die Probe stellen. Und erst wenn wir genauer hinschauen, sehen wir, dass Gott eigentlich nicht viel auf solche frommen Sprüche hält. Das eigene Handeln war Ahas wichtiger, als Gott zu vertrauen. Ein Zeichen von Gott kam ihm ungelegen, es passte nicht in sein Konzept. Vielleicht wäre es auch Zeitverschwendung gewesen, weil der Angriff stand bevor, es musste gehandelt werden. Gott durfte Ahas nicht unerwartet unterbrechen. Als ob man Gott verschieben könnte in irgendeine Nische, wo es einem besser gelegen kommt. Wenn ich nichts von Gott erwarte, wenn ich nichts von ihm erbitte, dann ist es so, als ob ich mich selber in mir drin verschließe. Und die Folge ist eine innere Verlassenheit und Gottesferne, in der ich alles von mir selbst erwarten muss, weil niemand da ist. Hilf dir selbst, sonst hilft dir niemand. Und genau in diese Situation spricht Gott durch Jesaja. Ich sende euch einen Immanuel, was übersetzt heißt, Gott ist mit uns. Und damit begegnet Gott König Ahas in seiner eigenen Verlassenheit. Adventszeit vor 2700 Jahren. Gott kommt und lädt Ahas ein, still zu werden und Gottes Unterbrechen zuzulassen. Uns von Gott in unserem Alltag unterbrechen. auch wenn er unerwartet kommt. In dieser Prophetie, die Jesaja Ahas gegeben hat, steckt noch eine viel größere Dimension drin. Ahas hatte nicht um ein Zeichen gebeten und bekam trotzdem eins. Und wenn wir da auf diesen Aspekt einen breiteren Blick mal drauf werfen, dann ist es so, zumindest erscheint es für mich so, als ob Gott sagen würde, ich schicke euch einen Erlöser, nicht weil irgendein Mensch das erwartet hat, nicht weil irgendjemand mich darum gebeten hat. Nein, ich schicke ihn euch, weil es mein Herzensanliegen ist. Ich will euch aus der inneren Verlassenheit hinausführen und hinein in eine vertrauensvolle Beziehung zu mir. Nur deswegen. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Oder anders gesagt, vertraut ihr nicht, so lebt ihr nicht. Gott zu vertrauen, statt nur an ihn zu glauben, das ist eine der zentralen Botschaften in dem Jesaja-Buch. Darüber hinaus empfängt Jesaja viele Prophetien über Völker, Könige, über Jesus, die Endzeit, auch die Ausweitung, dass nicht nur das Volk Israel zum Volk Gottes gehört, sondern viele Völker zum Volk Gottes dazugehören. Auch ist es ein Thema im Jesaja-Buch, dass Jerusalem ein Ort der Gegenwart Gottes ist. Ich hatte am Anfang der Predigt die Frage in den Raum gestellt, warum 700 Jahre nach Jesaja, also zur Zeit Jesu, viele Menschen Jesajas Prophetien nicht mit Jesus in Verbindung gebracht hatten. Ich möchte eine dieser größeren Prophetien mal vorlesen. Die ist nicht auf der Folie. Jesaja Kapitel 53, Abvers 3. Er wurde verachtet und von den Menschen gemieden, ein Mann voller Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt, war er verachtet, wir schätzten ihn nicht. Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt. Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir hatten uns alle verirrt wie Schafe. Jeder ging für sich seinen Weg. Doch der Herr lud auf ihn die Schuld von uns allen. Er wurde misshandelt und niedergedrückt. Aber er tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das man zum Schlachten führt. Und wie ein Schaf angesichts der Scherer, so tat er seinen Mund nicht auf. Durch Haft und Gericht wurde er dahingerafft. Doch wen kümmerte sein Geschick? Er wurde vom Land der Lebenden abgeschnitten und wegen der Verbrechen seines Volkes zu Tode getroffen. Bei den Ruchlosen gab man ihm sein Grab, bei den Verbrechern seine Ruhestätte. Obwohl er kein Unrecht getan hat und kein trügerisches Wort in seinem Mund war. Doch der Herr fand Gefallen an seinem zerschlagenen Knecht. Er rettete den, der sein Leben als Sündopfer hingab. Er wird Nachkommen sehen und lange leben. Der Plan des Herrn wird durch ihn gelingen. Nachdem er so vieles ertrug, erblickt er das Licht. Er sättigt sich an Erkenntnis. Mein Knecht, der Gerechte, macht die vielen gerecht. Er lädt ihre Schuld auf sich. Deshalb gebe ich ihm seinen Anteil unter den Großen. Und mit den Mächtigen teilt er die Beute. Weil er sein Leben dem Tod preisgab und sich unter die Verbrecher rechnen ließ. Denn er trug die Sünden von vielen und trat für die Schuldigen ein. Vor 2000 Jahren hatten die Leute diese Prophetien. Da ist nichts hinzugekommen, als Jesus auf die Erde gekommen ist. Also Jesus ist dazugekommen, ja, aber die Prophetien über ihn waren damals schon vorhanden, so wie wir sie heute auch haben. Und das Volk Israel hat wegen den Prophetien auf den Messias gehofft und gewartet, sehnsüchtig, wartend nach Befreiung. Wir müssen verstehen, dass bei Gott keine große Tat ohne Ankündigung bleibt. Er kündigt alles an, was er tut. Das finde ich total faszinierend. Warum? Gott geht es nicht nur um die Sache, die er tut. Er ist an der Beziehung zu uns interessiert. Er möchte uns reinnehmen, involvieren. Und er weiß eine Sache ganz klar. Liebe kann man nicht einfordern. Man kann die Person nur umwerben. Ich spreche hier bewusst mal von umwerben. Auch wenn ich mich in diesem Zusammenhang als Mann in dieser Situation, dass Jesus mich umwirbt, etwas schwer tue, muss ich ganz klar gestehen. Und möchte für uns Männer mal irgendwie kurz so ein bisschen da ausholen. Weil vielleicht geht es euch ja auch so, bei diesem Gedanken, ja, Gott umwirbt uns Menschen und so. Eigentlich müssten wir Männer uns ja damit auskennen, weil wir Frauen umwerben. Manche ein bisschen eigentlicher als andere, aber so sind wir eben. Wir können Liebe nicht herstellen, wir können sie nicht einfordern, nicht kontrollieren. Wir können nur werben und einladen, näher zu kommen. Ich habe ein kleines Beispiel mitgebracht. Ich hoffe, das Video funktioniert. Mein Lieblingsbeispiel bei den Tieren ist der Paradiesvogel. Genau, hier sieht man diesen Vogel, wie er gerade seinen Platz aufräumt. Das ist ganz wichtig, dass es ordentlich ist. Es muss alles seine Ordnung haben. Es wird ganz akribisch danach geschaut. Es wird sauber gemacht. Und das alles in Vorbereitung, ne? Und dann wird noch getanzt. Und das ist die eigentliche Show dabei. Genau. Danke, David. Biologisch gesehen ist das die völlige Ressourcenverschwendung. Aber die Weibchen stehen drauf. Ich glaube, es ist wichtig, an der Stelle eine Sache zu verstehen. Weil in der Natur wird ein wichtiger Wesenszug Gottes sichtbar. Es geht um mehr als nur das Nötigste zu tun. In Epheserbrief von Paulus, Kapitel 5, Vers 23, lesen wir: Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er hat sie als seinen Leib gerettet. Was wäre, wenn wir Männer ein Stück von dem vorleben, wie Jesus um seine Gemeinde wirbt? Was wäre, wenn Frauen dabei helfen, Gottes Umwerben wahrzunehmen und anzunehmen? Wir sind alle gerufen, Gottes Werben in diesem Buch Hände und Füße zu geben. Irgendwie steht Gott da voll drauf, dass wir als Menschen dieses Buch leben und als Werbung weitergeben an andere. Propheten wie Jesaja machen uns auf Gott aufmerksam. Sie sind Teil von dieser Werbung, die wir mitgegeben bekommen haben, um sie weiterzugeben. Die Werbung kommt Gott näher. Lasst euch auf eine Beziehung zu Gott ein. Dieses Buch ist voll mit Ankündigungen, was Gottes Absichten sind, was er plant, was er denkt. Es ist die Vorausschau und es ist die Einladung, Gott persönlich kennenzulernen. Letztendlich ist ja jedes Reden Gottes zu dir und zu mir, jede Heilung, die Gott schenkt, jedes Freisetzen zu mehr Lebendigkeit, ist eine Einladung, Gott näher zu kommen. Ihn zu sehen als Geber hinter den Geschenken. Nicht nur zu sagen, danke Jesus für die tolle Heilung, danke für das schöne Gefühl, sondern sich aufzumachen, zu sagen, ich möchte diesem Gott, von dem die Bibel spricht, persönlich begegnen. Sind wir Hände und Füße für dieses Buch, durch das die Menschen in unserem Umfeld die Werbung Gottes mitbekommen? Sei es in unseren Familien, an unseren Arbeitsplätzen, wenn wir einkaufen gehen, wo auch immer. Zeigen wir ihnen, schau, hier ist das Kino für diesen Trailer. Ja, was wäre, wenn Gott in unserem Leben da ist und es alle mitbekommen? Amen.